Heute im Gera Stadtgeflüster zu Gast das Unternehmerpaar Carsten und Janina Hensel von der Firma Hanfhütte.
Aktuell darf man in Europa 42 verschiedene Hanfsorten anbauen. Im Nutzhanfbereich ein bisschen größer. Also die Pflanzen, die wir anbauen, wenn man sich das mal vorstellt, das ist Freiluft. Also wir bauen auf knapp über 1000 Hektar an. Die wären 4,5-5 Meter hoch.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, heute zwei Unternehmerpersönlichkeiten, bei denen man vom ersten Moment an spürt, hier entsteht wirklich was Außergewöhnliches in Gera. Mit Carsten und Janina habe ich über die Anfänge ihrer Firma Hanfhütte gesprochen. Beide haben mich überzeugt, dass die Hanfpflanze weit mehr ist als das, was viele Menschen mit ihr verbinden. Geschmacklich beeindruckt hat mich die zum Verkosten mitgebrachte Rinder-Hanf-Salami. Ein Produkt, das nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch zeigt, welches enorme Potenzial in dieser vielseitigen Pflanze steckt. Die Vielfalt der Hanfprodukte ist größer, innovativer und vor allen Dingen alltagstauglicher, als man es zunächst vermuten würde. Schokolade, Öl, Eistee oder Hanfkaffee, Likör. Alles sehr, sehr spannend. Auch über Privates haben wir gesprochen. Carsten, vielen bekannt als ehemaliger Fußballtrainer, unter anderem bei Wismut Gera. Und Rot-Weiß Erfurt bringt seine Führungsstärke und Erfahrung aus dem Leistungssport in das Unternehmen ein. Janina als Marketingchefin, sie hat das studiert, steht für Vision, Strategie und Fähigkeit, diese Bewegung sichtbar zu machen. Eine, wie ich finde, sehr, sehr geile Kombi. Durch Fleiß und Präsenz auf verschiedenen Märkten haben es beide geschafft, in allen Clovis-Märkten in Deutschland mit ihren Produkten gelistet zu werden. Ihre Zukunftspläne sind ambitioniert und sie machen neugierig auf mehr. Eines steht sicher, diese Folge schreit nach einer Fortsetzung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, liebe Freunde. Nun wünsche ich euch viel Spaß, spannende Erkenntnisse und gute Informationen beim großen Hanf-Update mit Carsten und Janina Hensel von der Firma Hanfhütte. Auf geht's! Liebe Janina, lieber Carsten, schön, dass ihr heute hier zu uns gekommen seid, Gera Stadtgeflüster. Wir hatten das eigentlich schon länger geplant, oder? War das nicht schon, wir hatten doch schon mal drüber gesprochen. Wollten wir das nicht schon immer mal machen?
Ja, das wollten wir mal. Wir haben uns mal auf dem Vogtland-Wirtschaftskongress in Kreiz.
In Kreiz war das, gell?
Vor drei Jahren.
Warst du da mit?
Nein.
Nee, warst du nicht.
Haben wir uns mal verständigt und
jetzt pass mal auf, Carsten, soweit. Jetzt die Frage, wir drehen jetzt mal die Uhr 10 Jahre zurück. Wir treffen uns vor 10 Jahren und ich sage, pass mal auf, im Jahre 2026 bist du der Hanfkönig überhaupt. Was hättest du da gesagt? Und wie seid ihr überhaupt zu dieser Thematik Hanf gekommen?
Ja, unvorstellbar. Da war ich ja noch, glaube ich, 2014.
Fußballtrainer, oder?
Fußballtrainer bei Rot-Weiß Erfurt und hatte da noch meine Ambition, vielleicht mich dort weiterzuentwickeln, auch höherklassig. Da war ich, glaube ich, gerade A-Jugend-Bundesliga-Trainer. Und wie das dann alles jetzt gekommen ist.
Und warte, müssen wir ganz kurz Janina noch mit einbinden. Und Janina war damals bei mir zu Besuch als Marketing-Chefin der Stadt Gera.
Ja,
genau. Visionär hättest du gesagt, bist verrückt. Wie ist es dann gekommen, dass ihr euch mit dem Produkt Hanf beschäftigt?
Ja, wir sind durch einen Freund aus Jena zu einer Genossenschaft gekommen. 2017, 18. Und sind dort einfach ganz normal Mitglieder geworden und die haben Hanf angebaut als eine der Früchte mit Miscanthus zusammen zur Bodenverbesserung. Ich hatte keine Ahnung, Hanf.
Aber wie wird man da Mitglied? Man geht doch nicht einfach hin und sagt, hör mal zu, ich will hier Mitglied werden bei Hanf.
Naja, mein Kumpel hat gesagt, hier komm, das ist eine gute Gelegenheit, kann man Anteile kaufen, gibt es auch ein paar Vorteile. Und das war diese Grundidee. Ansonsten hatte ich von Hanf keine Ahnung, tatsächlich auch vielleicht gar kein Interesse, mich da weiterzubilden. Ne?
Also es war rein wirtschaftlich getrieben.
Rein wirtschaftlich getrieben. Mhm. Und ich kannte bis dahin Hanf nur natürlich von dem
negativ behaftet.
Von dem negativ behafteten. Und als meine Eltern nach der Wende die Heizung quasi neu gemacht haben und der Heizungsbauer kam und die Kupferrohre zusammen gemacht hat und dann Hanf drum gewickelt hat, damit es isoliert wird oder abdichtet oder so. Das war so meine Idee, okay, Hanf. Und ansonsten hatte ich keine Ahnung.
Und dann bist du mit dieser Idee, wir machen jetzt was mit Hanf, zu deiner Frau und die hat gesagt, nee.
Na, im Prinzip hat ja die Genossenschaft nicht nur den Hanf angebaut, sondern den auch verarbeitet zu Produkten, also Hanfsamen, Hanföl und ja, meine Hanfschokolade. Und darüber sind wir privat mit Hanfprodukten in Verbindung gekommen oder in Berührung gekommen und haben gedacht, wow, okay, man kann ja mit Hanf auch noch was anderes machen und sogar Lebensmittel damit aufwerten. Und da haben wir die privat konsumiert und haben das auch an unsere Familie immer mal weitergegeben, die gesagt haben, oh, das ist ja lecker. Ja, und so sind wir an Hanfprodukte im Lebensmittelbereich gekommen.
Jetzt erzählt mir mal ein bisschen, gerade was die Vorurteile angeht von Hanf. Also Hanf ist gleich Cannabis, ist gleich, ist ja irgendwie negativ belastet. Wie könnt ihr das versuchen oder was wäre da eure Argumentation zu sagen, nee, das ist dann doch nicht so?
Also unser Leitspruch ist ja, Hanf ist das Superfood deiner Wahl. Also es ist eben auch etwas anderes, als es jetzt salopp gesprochen nur in der Pfeife zu rauchen, sondern kann das durchaus auch als hochwertiges Lebensmittel betrachten und eben auch das als Superfood sehen.
Ihr hattet ja da auch irgendwie so eine Story, wie ihr dazu gekommen seid mit der Salami. Vielleicht, Carsten, kannst du das ein bisschen erzählen?
Wie gesagt, wir haben dann einfach, ich bin da so ein Typ, wenn ich dann eine Idee habe, ich probiere dann einfach. Ich denke nicht an Scheitern, sondern ich sage dann los, wir probieren erstmal und auf dem Weg dahin werden wir schon merken, ob das funktioniert oder nicht. Und dann kann man ja immer noch die Notbremse ziehen und haben dann eine Salami gehabt und dann war unser erster Markt, sage ich mal, waren wir beim Schokofestival eingeladen in Dresden auf Schloss Rochsburg, in Chemnitz auf Schloss Rochsburg, mit dem wir quasi sind Freunde von uns, die unsere Schokolade und unsere Kakaobohnen herstellen. Die haben gesagt, kommt einfach mal mit dazu und dann sind wir da hingekommen und das war so unser erster Markt, von nichts Ahnung, wie Markt funktioniert. Wir kommen da in die Burg rein, wir hatten einen coolen Verkaufshänger, der ist gar nicht durchs Tor gekommen.
Mussten wir umdisponieren.
Dann sind wir von Chemnitz wieder zurückgefahren, haben ein Pavillon geholt, also absolut amateurhaft. Und haben dann dort aufgebaut und haben dann dort wirklich die Leute gefunden oder getroffen.
Andere Aussteller,
Schokoladiers haben nun überhaupt, sage ich immer, nichts mit mir eigentlich zu tun. Ne? Also auch von der Art und Weise, vielleicht ein bisschen vegan. Dann waren dort Aussteller, die haben nach dem Mond getöpfert. Also wirklich alternativ mit Sachen, mit denen ich mich davor überhaupt nicht beschäftigt habe. Und ich habe gedacht, hier sind wir einfach falsch. Und Janina, glaube ich, auch, obwohl sie zu dem Thema zu der Zeit schon offener war. Und dann haben wir trotzdem gesagt, und da geht ja das Thema Vorurteil los, egal, wir sind jetzt hier, wir verkaufen unsere Schokolade.
Hanfschokolade.
Also
unter anderem?
Eine Schokolade mit gerösteten Hanfsamen und Himalaya-Salz. Und dann ging das Schoko-Festival los und niemand hat unsere Schokolade angeguckt. Weil, na klar, weltweit 18 Welt- oder berühmte Schokoladiers, ist ja wirklich, Schokofestival ist geil, kann ich jedem auch nur empfehlen, einmal im Jahr oder mittlerweile alle zwei Jahre in Chemnitz, immer im August. Aber es war halt, ich sag mal, eine vegetarische und vegane Veranstaltung und hatten dann trotzdem 20.000 Besucher und dann sind die Leute halt, haben Schokolade getestet, kann jeder sicherlich selber auch jetzt mitfühlen. Dann habe ich 3-4 Schokoladen probiert und habe gesagt, oh, eigentlich brauche ich mal was anderes. Ich brauche mal was Herzhaftes. So, dann sind sie zum Caterer gegangen und da gab es halt Chili Sin Carne. Auch jetzt nicht herzhaft. Und dann haben die bei uns gesehen, oh, was, die haben dann eine Salami? Egal, nehmen wir einfach mal.
Man muss immer sagen, eine Hanfsalami.
Eine Hanfsalami, genau, 100% Rind. Und mit den mit 9-10% Hanfsamen, die das Schweinefleisch und das so ein bisschen ersetzen. Dann haben die uns quasi unser Hanfsalami und unser Hanfknacker aus den Händen gerissen, um was Herzhaftes zu bekommen. Dann haben wir wirklich auf dem Schoko-Festival, wo wir total ambitioniert mit Schokolade waren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 5 Schokoladen am Wochenende verkauft, aber waren halt jeden Tag mit der Hanfwurst ausverkauft.
Wir mussten nach Hause fahren und Nachschub holen.
Und da war es auch so, das erste jetzt auch rückblickend für mich zum Thema Vorurteile. Ja, wir sind da rein, es lief alles schief, wir haben die Leute gesehen, hatten totale Vorurteile. Ah, gehören wir nicht hin und das ist gar nicht uns, das geht gar nichts. Dann hatten wir noch eine Übernachtung in Chemnitz, die war eine Katastrophe. Haben das alles ausgeblendet und sind dort eigentlich an dem Wochenende das erste Mal vielleicht auch im Unterbewusstsein total gereift. Vorurteile weg, wir probieren und es ist irgendwas, es war mega für uns. Also es war ein mega Start für ein erstes Event, wo man gesagt hat, ey, ja, unsere Produkte kommen auf dem Markt an, auf dem Schokofestival interessiert zwar niemanden unsere Schokolade, aber die anderen Produkte sind toll.
Also das ist ja so diese Aha-Effekte, die man als Unternehmer dann auch braucht, um zu sagen, jetzt habe ich sozusagen so einen richtigen Kraftschub nochmal gekriegt, um weiterzugehen. Aber vielleicht können wir nochmal ein bisschen auf diese Hanfpflanze als solches eingehen. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch irgendwie gesagt, es gibt wie viele verschiedene Hanfpflanzensorten, wie viele waren das?
Aktuell?
In Europa.
Aktuell darf man in Europa 42 verschiedene Hanfsorten anbauen. Im Nutzhanfbereich ein bisschen größer. Also die Pflanzen, die wir anbauen, wenn man sich das mal vorstellt, das ist Freiluft. Also wir bauen auf knapp über 1000 Hektar an. Die wären 4,5-5 Meter hoch. Also das hat nichts damit zu tun, wir sind hier in der Fischerakademie im Keller unten und da sind ein paar Pflanzen mit
Das denkt ja jeder.
Mit Licht.
Jeder.
ja, genau. Sondern Freiluft, das sieht aus wie Mais, nur dann höher.
Und
ich habe immer so eine lustige Geschichte. Ich sage immer, der männliche Hanf, das ist der teure und der berauschende.
Der weibliche.
Der weibliche ist der teure und der berauschende. Und der männliche Hanf, der Nutzhanf, das ist der wohltuende, der gesunde, wo man Rohstoffe draus machen, wo man was Nachhaltiges produzieren kann. Das ist wie im wahren Leben.
Das ist ja ähnlich wie beim Hopfen, beim Bier.
Ja, der Hanfpflanze ist ja quasi aus der Hopfenfamilie. Und Janina kann immer dann noch ein bisschen was Fachlicheres dazu sagen, wie sich nun die Hanfpflanzen da genau.
Also beim Hanf, ob nun der berauschende oder der nicht berauschende, der Nutzhanf, da gibt es sowohl männliche als auch weibliche Pflanzen. Und beim berauschenden Hanf sind die weiblichen Pflanzen diejenigen, die quasi das THC enthalten. Also THC ist der berauschende Stoff.
Mhm.
Und tatsächlich der männliche Hanf, also sowohl bei den berauschenden als auch bei den nicht berauschenden Sorten, der enthält so gut wie kein THC. Das THC befindet sich ja auch eher in den Blüten. Und die weiblichen Pflanzen bilden die Blüten aus. Und beim Nutzhanf gibt es eben auch weibliche und männliche Pflanzen, aber da ist der THC-Gehalt unter 0,2%. Das wird auch immer staatlich dringend kontrolliert. Labortechnisch werden die Ernten immer geprüft.
Also da kommen die sozusagen die THC-Wächter kommen aufs Feld und checken dann, wie machen die das?
Das wird ins Labor eingeliefert.
Okay, also die schnibbeln so ein paar genau. Pflanzen ab.
Also, und dann es ist so. Das weiß ich jetzt von unseren Landwirten in der Genossenschaft. Wenn wir jetzt das Feld ernten wollen, kommt einer, prüft das und sagt dann, okay, den Hektar oder die 10 Hektar dürft ihr ernten. Und wenn du dann über die Straße gehst, dann wird wieder neu geprüft. Also es werden immer hektarweise die Pflanzen geprüft und dann wird gesagt, ihr könnt ernten.
Was ist da jetzt bei diesem Hanf da erlaubt? Also sind das jetzt negative weibliche Pflanzen? Kann man das so sagen, dass man die jetzt nicht ernten darf oder... Wie entwickelt sich eigentlich eine weibliche Pflanze?
Also man braucht beides tatsächlich, also sowohl weibliche als auch männliche Pflanzen, damit man überhaupt eine Hanferte bekommt. Die männlichen Pflanzen werden tatsächlich zur Vermehrung benötigt, damit dann eben eine Hanfpflanze daraus entstehen kann. Aber ob die dann männlich oder weiblich sind, das erkennt man, glaube ich, gar nicht so auf den ersten Blick. Und beim Nutzhanf spielt das auch weniger eine Rolle. Das ist dann eher beim berauschenden Hanf.
Das kriegt dann der Bauer raus, oder ob das jetzt eine männliche oder weibliche ist, oder?
Ja, und durch die 42 Sorten, die es jetzt gibt aktuell, da ist halt auch viel Zucht dabei. Ne? Je nachdem, der Hanf ist ja so ein vielseitiger, innovativer, jahrtausendealter Stoff. Baustoffe, Textilien, Autoindustrie.
Wie lange gibt es die Hanfpflanze schon? Gibt es da geschichtlich schon irgendwie eine Anerkennung, wo es das schon gegeben hat?
Also Jahreszahlen haben wir, glaube ich, nicht. Aber man sagt, dass der Hanf eine der ältesten Pflanzen der Welt ist.
Nutzpflanzen der Welt.
Ja. Ja,
weil man kann Häuser damit bauen, man kann es essen, man kann Klamotten daraus machen. Wenn man sich überlegt, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, 80% der Armeekleidung war aus Hanf. Oder wir sitzen ja heute hier auch quasi bei der Fahrschule in der Autoindustrie. 1941 hat Henry Ford, ja einer der absoluten Visionäre im 20. Jahrhundert in der Automobilindustrie, hat ein Hanfauto entwickelt. 70-80% Hanffaser mit anderen Naturfasern, mit Hanföl als Antrieb, also als Benzin. Und durch den Zweiten Weltkrieg und durch die industriellen Interessen, sage ich mal, musste das halt wieder aufgeben. Es war halt nicht wirtschaftlich. Ne, wieder viele Sachen. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt 80 Jahre her, dass in der Zeit eigentlich so viel schon gemacht wird, muss man sich eigentlich in der aktuellen Zeit oder Diskussion vielleicht sogar manchmal überlegen, vielleicht ist ja gar nicht die Pflanze das Problem, weil hunderte Generationen vor uns haben das genutzt oder wussten, wie man das nutzt. Vielleicht ist ja nur die Sicht auf die Pflanze aktuell noch das Problem. Und da wollen wir halt gerne viel verantwortungsbewusst mit Hanfhütte halt einfach auch aufklären auf den Märkten, in den Gesprächen mit vielen Leuten, dass halt Hanf mehr ist als vielleicht gerade aktuell 80% der Leute oder 90% der Leute, wenn sie das Wort haben, weil selbst Hanf und Cannabis sind halt zwei unterschiedliche Worte. Mhm. Und Hanf, wenn man...
Aber jeder bringt das beides irgendwie in Verbindung, ne?
Ja, das ist der lateinische Name. Also Cannabis ist der lateinische Name für...
Hanf.
Ja.
Aber, ach so. Aber tatsächlich ist es schon besser geworden. Also wir sind jetzt quasi im 5. Jahr auf dem Markt und die Leute sind immer offener, gerade auch die ältere Generation. Ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht weißt du das ja sogar besser, dass am Anfang der Trabi auch mit Hanf-Naturfasern gebaut wurde, die ersten 2-3 Jahre. Ich habe das mal auf einer anderen Veranstaltung aufgeschnappt und dass dann erst der Kunststoff reinkam, quasi als Pappe, aber dass der Ursprung auch mal die Idee war, was ja auch so ein bisschen in die Zeit passt, ne? 41 dann nach dem Weltkrieg vielleicht sogar das Wissen zu nehmen, was vielleicht sogar in Amerika war. Aber das habe ich mal aufgeschnappt, das weiß ich jetzt nicht 100%, aber es soll so gewesen sein.
Wenn ich auch auf euren Online-Shop gucke, die Produkte, die es da gibt in Verbindung mit Hanf, das ist ja wie so ein Allrounder. Also was für Produkte habt ihr da im Sortiment alles?
Ja, also wir haben von Basisprodukten wie die reinen Hanfsamen und das Hanföl über Spirituosen wie unseren Hanf-Kaffee-Likör beispielsweise bis hin zu einer Schokolade und natürlich auch unsere beliebte Rindersalami mit Hanfsamen. Und wir verwenden im Prinzip für unsere Produkte die Hanfsamen und die Hanfblätter.
In der Wertschöpfungskette seid ihr eigentlich komplett eingebunden, so wie ich das verstehe. Das heißt also, die Genossenschaft, die setzt sich zusammen aus den Bauern, die das Feld bedienen, und den Produzenten, die dann aus dem Samen und den, ich sage jetzt mal, Vertrieblern. Und ihr seid in dieser Wertschöpfungskette komplett integriert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die Genossenschaft hat mittlerweile über 2000 Mitglieder. Da gibt es sicherlich aktive und passive Mitglieder. Es gibt auch Mitglieder, die das nur als...
Erklär nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen einem aktiven und passiven Mitglied.
Also man kann in der Genossenschaft, wie in jeder Genossenschaft, Wohnungsbaugenossenschaft oder was, es gibt sehr viele, die Volksbank ist ja auch eine Genossenschaft, kann man ja Anteile zeichnen, kriegt dann für ein paar bisschen Rendite. Das nutzen halt viele Mitglieder, aber wir haben auch sehr, sehr viele aktive Mitglieder, so wie wir ja auch am Anfang passive Mitglieder waren. Mhm. Und dann relativ schnell gemerkt haben, da steckt so viel Potenzial drin, wir wollen aktiv in dieser Genossenschaft mitarbeiten, mitmachen und das ist so die Mischung. Und das Schöne ist, dass sich alle Mitglieder so 2-3 Mal im Jahr treffen zu schönen Erlebnistagen. Da sind immer dann so 400, 500 Leute, sage ich mal. Und dann kann man sich gut austauschen und dort entstehen natürlich auch auf solchen Veranstaltungen viele neue Ideen.
Lass mal als Unternehmer, Ehepaar kurz mal dort einsteigen. Also Janina, welche Aufgabe hast du im Unternehmen, Hanfhütte?
Ja, ich agiere größtenteils im Hintergrund, sorge dafür, dass alles rund und glatt läuft, bin für das Marketing hauptsächlich mit zuständig und die ganzen bürokratischen Sachen, die man erledigen muss.
Rechnung schreiben und sowas.
Jawohl, oder? Genau.
Mitarbeiter?
Ja, wobei da teilen wir uns gut rein. Ja, und Carsten ist da.
Also du hast das studiert, oder? Du hast Marketing studiert.
Genau, ich habe das studiert, habe auch jahrelang in Unternehmen im Marketingbereich gearbeitet. Das kommt mir natürlich jetzt zugute. Da kann ich meine Erfahrungen einsetzen und muss da jetzt nicht ständig jemanden fragen. Ja, das passt ganz gut und wir ergänzen uns da.
Weil Carsten ist dann eher der Vertriebler, oder?
Er ist die Lampensau.
Ich mache das halt gerne. Ich bin halt der Netzwerker. Ich bin ganz, ganz viel unterwegs, habe permanent 10, 15, 20 Gedanken im Kopf, was man alles machen kann. Die Rolle von Janina ist gerade ein bisschen unterbewertet. Sie ist eigentlich das Unternehmen. Das muss man so sagen, weil wenn ich nach Hause komme, ich habe 10 Ideen. Wenn wir alle umsetzen würden, wären wir jeden Monat pleite. Oder hätten zu nichts Zeit, was dann wirklich nachhaltig ist und auch wertschöpfend. Ja, ich bin viel draußen unterwegs, viel auf Veranstaltungen. Mach selber Vorträge über Hanf, versuch aufzuklären, neue Ideen nach Hause zu bringen und dann ist Janina eigentlich die Ideen filtert und dann auch mal sagt, das können wir machen, das können wir uns leisten. Wir schlafen nochmal eine Nacht drüber, ja, das macht auch Sinn, weil ja nicht jede Idee, aber da bist du ja quasi, da weißt du ja von was wir reden, da kannst du, glaube ich, in uns reinfühlen.
Habt ihr auch aktuell Mitarbeiter oder macht ihr es komplett allein, das Geschäft?
Also seit Ende letzten Jahres haben wir eine feste Mitarbeiterin. Das hilft unwahrscheinlich, weil es tatsächlich das Interesse steigt und es wird immer mehr, was da zu tun ist. Und man schafft das einfach nicht mehr allein. Und da haben
was macht die? Auch Buchhaltung oder?
Nein, tatsächlich nicht. Also Buchhaltung liegt nach wie vor bei mir. Unsere Mandy ist ganz viel auf den Veranstaltungen unterwegs, also auf den Märkten, kümmert sich um die Bestellungen, fährt Kunden ab und geht mit denen ins Gespräch, dass da alles glatt läuft und in Ordnung ist und ja, unterstützt uns da so im Tagesgeschäft sehr, sehr stark, was wirklich hilft, damit wir uns ja auch um neue Dinge kümmern können und ja, unsere Arbeit machen.
Und ist eigentlich hauptverantwortlich auch für die Betreuung der Globusmärkte.
Ja, das müssen wir nochmal ganz kurz nebenbei, ja, Globusmärkte. wie seid ihr da gekommen, also darauf gekommen, dass die Globusmärkte euch jetzt listen?
Das ist eigentlich so, wie ich es gerade gesagt habe, ich bin nach Hause gekommen, habe gesagt, hier, ich habe eine Idee, ich habe mit jemandem geredet, es ist alles überhaupt gar kein Problem, dauert auch nur, in 2 Monaten ist das alles, wir müssen nur hier mal kurz was machen, du musst dir ein paar Seiten ausfüllen und dann geht's los. Das hat sich dann 3/4 Jahr hingezogen, hat viele 100 Seiten gekostet, viele Gespräche, also das ist ja so eigentlich diese Parade. Und dann hatten wir tatsächlich auf dem Weg, oder sowieso, da muss man auch sagen, die letzten 5 Jahre auch hier in Gera auf unserem Weg, viele Unterstützer, die uns einfach geholfen haben. Wenn man jetzt einfach, und das ist einfach auch wert, auch mal zu sagen, wenn man jetzt einen Kevin Schulz vom Karnitz nimmt und einen Daniel Oeser, die uns am Anfang die Möglichkeit hatten, zu Corona da diesen kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Markt mitzunehmen, wo wir sagen, okay, wir können mal unsere Produkte dort mitbringen. Rico Tamaske zu sagen, der uns in der Gründerzeit, in der Gründungsphase unfassbar viel Wissen und viel Information gegeben hat, ohne dafür auch zu sagen, hier, ich brauche jetzt meine Rechnung, sondern einfach sagen, komm, wir treffen uns mal, ich erkläre euch mal aus meiner Erfahrung, wie man das machen könnte. Das ist auch mal wichtig zu erfahren. Also Gera, wir sind ja zugezogen 2016, sehen Gera als sehr, sehr offene Stadt, auch sehr, sehr hilfsbereit. Das ist das, was wir quasi auch als, sag ich mal, Zuwanderer.
Wo kommt ihr ursprünglich her?
Bautzen, haben davor in Dresden gewohnt und sind dann 16 durch meine Trainertätigkeit dann bei Wismut Gera damals dann gesagt nach Gera gezogen. Dort wurde auch uns sehr, sehr viel geholfen mit Kindergartenplatz und einem in Ager, dass wir uns wohlfühlen. Das war alles top. Ja, und so sind wir dann zu Globus auch gekommen über Kontakte, die uns Türen geöffnet haben, die wir sonst nicht aufkriegen. Und dann war es wirklich witzig. Dann saß ich beim Chef bei Globus Ost, mach die Türe auf und der begrüßt mich nicht mit Hallo, Herr Hensel, sondern Hallo Carsten.
Selber Fußballer gewesen, oder was?
Durch Fußball, Sponsoring, Zwickau. Und dann hat man natürlich sofort eine andere Gesprächsinformation oder eine Gesprächsgrundlage, eine andere Herangehensweise, wenn man sofort beim Du ist. Und dann hat auch Globus gesagt, wir machen das jetzt einfach, wir prüfen das alles, wir lassen uns dann auch die Zeit. Ging mir natürlich als Carsten nennen sie alles viel, viel zu langsam. Und da noch und das. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, und da hat Janina halt auch 99% der Arbeit gehabt und auch den Stress und auch die Nerven, das alles zu prüfen, sind wir da sehr, sehr dankbar und hatten jetzt, sage ich mal, 6 Monate lang eine Testphase in 10 Globusmärkten hier im Osten, die als erfolgreich quasi abgeschlossen wurde und deshalb sind wir jetzt quasi deutschlandweit gelistet.
In allen Globusmärkten?
Genau, also wir sind jetzt, das geht jetzt los, die ersten Märkte sind jetzt dazugekommen mit in Richtung Hoyerswerda, Berlin hoch, und das nimmt jetzt richtig Fahrt auf und da ist halt,
sag ich mal, auch Mandy gefragt. Als Hanfhütte und dann sind eure Produkte stehen sozusagen da gebrandet.
Genau.
Ja, Hanfhütte und Hanfleben. Hanfleben ist ja die Marke unserer Genossenschaft, die eben die Hanfpflanzen auch zu Produkten verarbeiten. Und genau, mit diesen beiden Marken, wenn man es mal so nennen möchte, Hanfhütte und Hanfleben, sind wir in den Globusmärkten.
Manche würden ja jetzt sagen, naja, die hatten Glück. Ich sage immer Glück ist Können. Das ist ja eine Frage auch der Zeit. Wie viel Zeit habt ihr so die letzten Jahre pro Tag investiert, wo man sagt, da bleibt auch so ein bisschen das Familienleben auf der Strecke. Wie habt ihr das beurteilt?
Vollzeit, seit Anfang an.
Aber Vollzeit sind keine 8 Stunden.
Nein, nee, selbst und ständig.
Ich habe immer gesagt, 40 Stunden arbeiten und was machen wir ab Mittwochnachmittag? Der restlichen Woche, aber jeder Unternehmer, der eine neue Idee hat oder auch schon am Markt ist, weiß, was Selbstständigkeit bedeutet, familiär oder privat, aber auch geschäftlich. Wenn man so ein Projekt hat, und ich bin ja immer Optimist und los geht's, wenn man da anfängt, die Stunden zu zählen, ist man eigentlich schon der Verlierer. Sondern man muss einfach sagen, auf geht's. Und ob das jetzt Sonntag um 10 ist oder Sonntag 18 Uhr nochmal eine E-Mail schreiben oder oder egal, feiertags auf dem Markt stehen und zu machen und nicht, ja, vorneweg nicht zu wissen, was kommt bei dem Markt bei rum, sondern einfach am Anfang zu gucken. Es hätte ja auch sein können, dass die sagen, was wollt ihr mit eurem Scheiß? Dann hätte man es umsonst gemacht. Ja, also sehr, sehr viel Fleiß, sehr, sehr viel Energie.
Ja, aber ja, so, dass es Spaß macht.
Wie holt ihr euch auch ab und zu mal zurück? Also so, wie erdet ihr euch dann auch mal wieder? Wie macht ihr das als Unternehmer, Ehepaar?
Wir nehmen uns unsere Auszeiten bewusst, zu zweit oder...
Bist du da, Janina, eher diejenige, die jetzt sagt, hier, hallo, jetzt Auszeit? Oder?
Nee, tatsächlich ist das abwechselnd.
Oder gibt es da ein Ritual, wie ich mir das vorstellen kann? Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch viele, die zuhören, die sagen, ey, komm, auf den Weg sind wir jetzt auch irgendwie. Wie haben die das gemacht? Dass dann auch, gab ja auch viele Ehen, die da auch schon aufgrund dieser unternehmerischen Tätigkeit zerbrochen sind. Ne? Wie kann man das?
Um ehrlich zu sein, haben wir da auch Unterstützung und haben auch auf dem Weg das lernen müssen, halt zu sagen, pass mal auf, jetzt mal Priorität. Nee, wir schreiben jetzt nicht Sonntag um 19 Uhr, die E-Mails reicht auch Montag früh 7.30 Uhr. Mussten das auf dem Weg auch lernen, haben auch Unterstützung, wo man einfach sich mal austauschen kann, wo man auch mal ein bisschen Hilfe kriegt. Auch Hilfe von anderen Unternehmerpaaren in unserem Netzwerk, wo man, hey, wie machten ihr das? Und wie geht denn ihr mit dem Streit um und wie trennt ihr, wenn es in der Firma mal nicht läuft oder man in der Firma nicht eine Meinung, die gleiche Meinung hat oder unterschiedliche Ideen hat? Das muss ja nicht am Abend brutzisch mit der Tochter noch diskutiert werden. Das sind Herausforderungen, die man auch nicht unterschätzen soll oder auch nicht unterschätzen darf und die genauso zu einer Entwicklung des Familienunternehmens dazugehören. Und
wie alt ist eure Tochter?
13.
13.
Wie nimmt die das auf?
Ganz normal. Also die
sieht das. Ist die mit dabei oder hilft die mit?
Ja.
Unterstützt?
Ja. Tatsächlich wird sie mit eingebunden und
macht viel.
Wächst quasi damit auf und sieht, okay, man muss eben auch mal was tun, man muss Einsatz zeigen und kann nicht sagen, jetzt, also Feierabend, den typischen gibt es ja nicht. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut für sie auch zu sehen und zu beobachten.
Was immer schön ist bei unserer Tochter Nora, die, wenn wir auf dem Markt sind, machen ja ganz viel, schneiden die Salamis auf und hier zum Kosten, zum Probieren. Das ist so eine schöne Aufgabe für eine 13-Jährige. Und den Vorteil, den wir haben, sie macht es gerne. Also wir müssen sie nicht zwingen, sagen, hier, du musst jetzt hier Verkostungssachen aufschneiden, sondern die sagt, ja, gib mir 5 Salamis, ich mache das gerne. Und jeder Unternehmer weiß, dass das richtig Zeit bindet, sowas. Und da ist es schön, wenn die Unterstützung aus der Familie kommt.
Wie lange seid ihr jetzt schon ein Paar?
Seit 2011.
15 Jahre. So
ja. Und kennen uns aber schon aus der Schule. Also wir sind zusammen in Bautzen in die Schule gegangen.
Und seitdem seid ihr zusammen?
Nein.
Nein.
Nein, später wieder getroffen und dann zusammen. Genau. In der Schulzeit konnten wir uns mal kurzzeitig nicht so leiden. In der 6. Klasse.
Na gut, jetzt ist also 15 Jahre seid ihr jetzt zusammen. Hanfhütte gibt es seit?
Im fünften Jahr.
Seit
21.
So, jetzt beurteilen mal, obwohl der Stress sich durch Hanfhütte, ich sage jetzt mal, in der Optik erhöht, mehr Stunden, mehr Familienzeit geht verloren etc., hat sich das Glück erhöht?
Ja.
Gefühlt für euch?
Ja.
Definitiv, ja.
Ja. Weil wir
eine Aufgabe haben
und
die Sinn
jetzt
macht.
Mal auch
gemeinsam
auch unser Glück jetzt mal als Paar, wir aktiv daran arbeiten. Also es ist eigentlich nicht im Zufall überlassen. Genauso wie wir Hanfhütte nicht im Zufall überlassen, haben wir uns dann irgendwann mal gesagt, auch unser Privatleben kann nicht auf Glück basieren, sondern wir müssen daran arbeiten. Fehler passieren ja jeden Tag. Und wir müssen genauso mit den Fehlern auch aktiv umgehen und haben natürlich wirklich auch in der Stressphase, ne, mit den Märkten, mit der Mandy, eine super Mitarbeiterin, auf die man, der sagt man einfach was, man muss es nicht kontrollieren.
Wie habt ihr die gefunden?
Die Kinder gehen zusammen in die Klasse.
Ja, und Mandy war mit eine der ersten Personen, die wir kennengelernt haben, als wir nach Ager gezogen sind, weil tatsächlich unsere beiden Kinder gemeinsam da den Eingewöhnungstag im Kindergarten hatten.
Und sie hatte davor einen Job bei Lidl, oben hier im Lager. Mhm. Und das passt ja auch. Also auch da haben wir uns Know-how ja dazu geholt, was es heißt, Kommissionierung, was man da alles macht. Ich habe davon.
Aber ihr verpackt die Produkte nicht selber irgendwie im Lager, sondern.
Nee. Nein, die Bestellungen verpacken wir selbst.
Also ihr habt alle Produkte irgendwo in irgendeinem Lager?
Ja. Ja. Bei uns im Lager haben wir ein kleines.
Das ist ja nochmal ein Risiko höher, wenn es nicht abverkauft wird.
Ja.
Ja, was läuft jetzt am besten? Läuft jetzt der Online-Shop am besten oder wenn ihr auf Märkte geht?
Das ergänzt sich sehr gut, würde ich sagen.
Also halbe-halbe oder?
Tatsächlich ist der Direktverkauf auf den Märkten noch besser als Onlineshop, einfach weil man die Produkte probieren kann. Man kommt ins Gespräch. Im Onlineshop ist es ja alles eher anonym. Und es gibt jetzt nicht die Vielzahl an Leuten, die einfach blind mal die Produkte von uns bestellen, ohne sie zu kennen. Gibt's aber, also wird immer mehr. Tatsächlich ist aber die Kombination ziemlich genial. Wir sind auf Veranstaltungen, füttern die Leute quasi an, die kaufen unsere Produkte, denen schmeckt das gut. Also die meisten sind auch sofort begeistert und nehmen was mit, wenn sie es probiert haben.
Also ich kann das nur bestätigen, wir haben ja gerade zusammen gefrühstückt und ich habe eure Salami gegessen, die Rindersalami mit Hanfsamen. Also sensationell, schmeckt
top. Ja. Ich sag mal,
und es ist auch noch gesünder als die herkömmliche Salami.
Ne? Mit Schwein, genau. Man muss natürlich sagen, und die Herausforderung hattest du ja vielleicht auch in der Vorbereitung, das, was wir machen, ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig. Mhm. Also jetzt einfach, dass einer auf den Online-Shop geht und jetzt durchklickt und ich bestelle das und das und das.
Wahrscheinlich nicht.
Deshalb ist es so, auf dem Markt die Leute aufklären, darüber den Stammkunden, Stamm aufzubauen. Und wenn wir dann halt, wir sind dreimal im Jahr, sag ich mal, in Dresden auf dem Markt präsent, dann kommen dort unsere Stammkunden und wenn sie das dann nicht schaffen auf dem Markt, dann bestellen sie es halt online und so tun wir quasi unseren Kundenstamm aufbauen. Wir sind schon erklärungsbedürftig auch.
Das schreit aber nach Social Media. Podcast, TikTok, Instagram. Ja. Wie bespielt ihr das aktuell?
Ja, noch selbst.
Ja, selbst.
Haben wir ein paar Sachen in Planung.
Ich plane schon auch einen eigenen Podcast. Das wird auch nicht mehr so lange dauern. Für uns war es wirklich in den letzten Jahren, wir haben alles aufgebaut, mussten diese ganzen Herausforderungen, die wir gerade besprochen haben, als paar Unternehmen, viel Arbeit und jetzt durch die Mandy, also durch unsere Mitarbeiter, die mir auch viel Arbeit abnimmt, was ich sonst getan habe, haben wir jetzt wirklich Zeit, seit 2, 3, 4 Monaten uns genau um sowas Gedanken zu machen und sind jetzt am Ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ich war jetzt auch, habe mit Schulung gemacht, habe ein bisschen was gelernt, jetzt haben wir mal bei Instagram, hatte ich jetzt mal ein Reel gepostet, wo ich sage, ja, okay, da waren auf einmal 95.000 Aufrufe und aber es wird jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Monaten in dem Bereich sehr, sehr viel passieren.
Also ich glaube, um erfolgreich zu sein mit Hanf und Hanfprodukten, musst du es erklären, weil es einfach noch auch zu negativ in der Gesellschaft belastet ist. Ne?
Ja, und was ich gerne auch möchte, also ja, Hanf, Superfood, ich sage immer, Hanf ist das neue Chia, aber Hanf kann ja noch mehr. Baustoffe, Textil, Autoindustrie, es gibt Firmen, die machen Papier daraus, Dämmstoffe, Brandschutztüren, es ist unfassbar viel möglich und tatsächlich, was wir jetzt mitbekommen, eigentlich täglich, dass sehr, sehr viel auch im Umkreis oder auch im Vogtland passiert, also quasi hier, Gera, Umgebung, wir haben mit dem Charlie aus Röpzen, der hat Hanfpullover, jetzt haben wir mal eine Anfrage, Naturbeton, Zwickau, die mit Hanf bauen. Es gibt im Blauen eine Druckerei, die mit Hanfpapier mal ein bisschen was. Wie gesagt, sind alles auch nur Informationen, die ich erst habe, weil wir bis jetzt noch keine Zeit hatten, auch mit denen zu beschäftigen. Oder hier bei Trip des Hanflabyrinth, das ist ja schon ein bisschen länger und auch bekannt. Also selbst hier in dieser Region passiert sehr, sehr viel. Die Uni Halle-Wittenberg forscht sehr, sehr viel im Bereich Bauen.
Lässt sich die Hanfpflanze auch da einfacher anbauen oder als andere?
Wächst wie Unkraut.
Und also ist super nachhaltig halt, ne? Also von der Wurzel bis zum letzten Blatt Spitzchen kann man alles verwenden von der Hanfpflanze.
Also quasi vom Bodenverbesserer der Wurzeln bis wirklich zur Faser. Und das war letztes Jahr in der Lausitz. Hab dann Vortrag gehalten über Hanf als Superfood. Die versuchen dort den Tagebau, weil sie das ja nicht fluten können wegen Grundwasser in Berlin, wollen sie mit Zwischenfrüchten und auch Hanf soll da eine Rolle spielen. Und da habe ich aufgeschnappt, dass quasi dieses... Es gibt ja die Hanffaser und in den Fasern sind die Schäben.
Was die
Schäben? Hanfschäben.
Hanfschäben.
Der Stängel wird quasi wie geraspelt.
Wie geraspelt, okay. Ne? Und im Mittelalter gab es da direkt Leute, die das gemacht haben, haben quasi die Hanffasern und die Schäben getrennt. Und wenn diese Arbeiter schlecht gearbeitet haben, hat man gesagt, oh, du hast heute aber ein paar Schäben dran gelassen. Und daraus ist das Wort schäbig entstanden.
Aha.
Nämlich, wenn einer nicht ganz so sauber ist oder vielleicht ein bisschen,
gearbeitet.
Bisschen schmuddelig ist oder nicht gut gearbeitet hat, sagt man zu ihm, oh, der hat heute aber, ist jetzt mal schäbig aussehen, ja, das haben wir auch in unserer Jugend mal gesagt, ne? Das ist vielleicht, aber der hat schäbig gearbeitet, sieht ein bisschen schäbig aus, aber guck mal, ist vielleicht jetzt auch schon wieder ein Wort, was ein bisschen an Bedeutung verloren hat, aber selbst da sieht man ja, dass selbst diese Pflanze oder ja, was man mit der Pflanze machen kann, dass das selbst im deutschen Wort Schatz im Mittelalter irgendwie dazugekommen ist. Und auch da kann man sich erahnen, was eigentlich die Pflanze für eine Bedeutung hatte, dort vor 300, 400, 500 Jahren. Und wir wollen gerne aufklären, lernen auch jeden Tag dazu. Es ist so, dass wir, ich bin immer froh, wenn ich irgendwo bin, und es hat noch einer ein bisschen mehr Ahnung als ich, weil dann kann man sich lernen. Wir haben auch keine Konkurrenz, wir sehen auch niemanden als Konkurrenz, weil das Thema so cool ist, dass man eigentlich viel, viel mehr Mitstreiter haben möchte als Konkurrent.
Weil es aktuell noch nicht genug gibt, oder?
Ja, die Nachfrage ist enorm. Das, was wir anbauen, ist verkauft. Sicherlich muss man ein paar Sachen beachten, um das anzubauen, auch von der Größe her. Wir hatten ja selbst der Biohof Ager in Ager oben, wir wohnen ja in Ager, die hatten auch mal 2 Hektar Hanf. Man muss immer genau wissen, welche Sorte man braucht, was will man damit machen, will man Textil machen, will man Beton machen, will man es als Lebensmittel verwenden.
Das ist absolut irre. Wo seht ihr euch in den nächsten Jahren? Also im Übrigen, das schreit alles nach Aufklärung. Und so ein Podcast ist sicherlich spannend, wenn man jetzt hört, Lebensmittel ist das eine, aber man könnte damit auch Häuser bauen, Autos bauen. Ja. Ja? Also bin ich echt gespannt, wenn du diesen Podcast raushaust.
Ja, ich auch. Und wir sind da in der Planung. Ansonsten, wir posten ja schon immer mal ein bisschen was auf hamfhütte.com, Facebook, Instagram oder Carsten Hensel auf Instagram. Ich nutze das auch viel zur Aufklärung. Habe auch letzte Woche was gepostet über Hanfhäuser.
Wie findest du eigentlich so diese, du als Marketingchefin, also eher als Person, als, wie hast du vorhin gesagt, als Rampensau, ja, und Hanfhütte als Firma.
Jetzt bin ich gespannt.
Das sind ja so diese Unterschiede, wo du dann trotzdem einmal die Person hast und einmal die Firma. Ist es besser, die Firma nach vorn zu tragen auf Social Media oder die Person? Also das ist immer so.
Sicher, und man kann das auch.
Ohne sich zu verzetteln. Ja. Das ist ja immer dann, ach, jetzt ist er bekannt, was hat das mit Hanfhütte zu tun? Ne?
So. Also man kann es nicht immer klar trennen, ist auch, glaube ich, gar nicht sinnvoll. Ich finde es aber gut und auch wichtig, dass da auch ein Gesicht irgendwo dahinter ist. Also gerade wenn man Aufklärung machen möchte und uns geht es überhaupt nicht darum, Hanfhütte jetzt hier auf Teufel komm heraus zu pushen. Wir wollen aufklären tatsächlich und Hanfhütte bzw. der Online-Shop ist da quasi die Untermalung noch mit dazu, aber das soll jetzt nicht im Vordergrund permanent stehen auf Social Media und das ist absolut richtig und fühlt sich gut an, dass Carsten da quasi das, ja, wenn man so möchte, das Gesicht.
Also ist. Aufklärung ist ja auch ein Produkt. Aufklärung kann, Hanf-Influencer kann ein Produkt sein, wenn du das gut machst.
Ja.
Nochmal ganz kurz die Frage, in den nächsten 5 Jahren, gibt es da einen Plan? Macht ihr Jahreszielplanung, wo ihr sein werdet?
Nein.
Ja, nein, also tatsächlich. Schon grob, auf jeden Fall. Unser Ziel ist es, eben nach wie vor aufzuklären, Hanf aus diesem negativ Behafteten rauszubringen, den Leuten zu zeigen, dass die Pflanze kann einfach viel, viel mehr als nur als Rauschmittel betrachtet zu werden. Und wir sind da vorne mit dabei. Wir zeigen es mit unseren Hanfspezialitäten, dass man da eben in der Einrichtung was Schönes draus machen kann. Und wie Carsten schon sagt, es gibt viele andere wie Textilbranche, Baubranche, da gibt es viel. Und tatsächlich ist das die zweite Sparte, die wir
vehement
verfolgen.
Textilien?
Nee, das nicht, sondern dass wir darüber informieren, was Hanf eben alles noch kann.
Aber ihr wollt neben Lebensmittel, das wird euer Produktpalette bleiben. Ja. Ihr werdet jetzt nicht in die Baustoff-Hanf-Produktion und so weiter gehen.
Es ist ja tatsächlich schwer. Deshalb habe ich auch gerade gesagt, nein, so richtig. Also wir haben schon einen Plan, logisch. Und ich habe noch viele Pläne in meinem Kopf. Aber es ist tatsächlich aktuell so schnelllebig, dass man gar nicht so richtig sagen kann, hey, wo sind wir denn in einem Jahr?
Wir wollen uns auch nicht so extrem festlegen,
sondern
wir gehen damit.
Genau, ist unser Ziel, in 3 Jahren 20 Mitarbeiter zu haben, Nein. Vielleicht entwickelt sich's aber dahin und wir werden dazu gezwungen, dann sind wir deshalb offen. Im Gespräch, dann sind wir dafür offen. Aber es ist jetzt nicht so, wir müssen und hier unbedingt sondern so wie es eigentlich jetzt sich gerade entwickelt, ist es schön. Und wenn wir dieses Tempo weitergehen können.
Reicht es auch für die Familie? Ist auch in Ordnung?
Das muss reichen.
Das ist alles safe, wenn wir uns das so entwickeln können.
Und, aber du hast noch gesagt im Vorgespräch, dass der Plan auch ist, irgendwie in den Vorstand der Genossenschaft einzutreten.
Ja, oder? Das ist dieses Jahr nicht das Ziel. Wurde an mich herangetragen. Ich würde das sehr gerne machen.
Wird man da gewählt? Genau. Okay, also du brauchst eine Vision, du brauchst ein Ziel, musst sagen, ja, das habe ich vor. Genau.
Und viele Mitglieder kennen uns ja quasi, wir wissen ja, dass wir eigentlich quasi verheiratet sind mit der Genossenschaft, sage ich mal. Unsere gemeinschaftliche Ehe mit der Genossenschaft und auch mit den Marken, dass wir das gerne zusammen machen werden. Und ja, das sehe ich jetzt aber auch nicht als Ziel für dieses Jahr, sondern es wird sich auch ergeben. Wir werden alles dafür tun, dass das passt. Und ja, und so wollen wir uns halt stetig weiterentwickeln.
Ich habe eine Idee, die ist mir gerade eingefallen. Wir haben dieses Jahr, planen wir unseren Fischerdorf Weihnachtsmarkt. Seid ihr dabei?
Das schreit nach Hanfglüh und Hanfeierpunsch.
Das machen wir. Also da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Da freue ich mich. Machen wir.
Schöne Idee.
Liebe Janina, lieber Carsten, das war ein schönes Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, man merkt und spürt bei euch dieses Feuer zu dieser Pflanze. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass das wirklich was Großes wird. Das hat nicht immer was mit Geld zu tun und mit vielen Mitarbeitern, sondern das hat was damit zu tun mit Glück. Nämlich die Dinge zu tun, die einen Spaß machen, die man im Herzen trägt. Und ich wünsche euch ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ihr werdet das rocken und ich freue mich schon auf den Teil 2, vielleicht in den nächsten Jahren, wenn es Gera Stadtgeflüster noch gibt. Und dann würde ich euch gerne wieder einladen und würde gerne wissen wollen, was geworden ist. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.